Sucht und süchtig.
Neben mir sitzt heute ein Gast, eine tolle Person, die, worüber wir uns sehr freuen, dass sie da ist. Sie ist auch 82er Jahrgang wie ich. Und ob diese Verbindung hält, was sie verspricht, werden wir in den nächsten Minuten rausfinden. Nadja Beneisser ist bei uns. Hallo.
Hi, hallo. Freue mich hier zu sein.
Du bist in einem Podcast gelandet, der Sucht und Süchtig heißt.
Ja.
Kannst du dir vorstellen, warum ich dich gefragt habe, ob du kommst?
Ja, natürlich. Wir sprechen über die Sucht.
Richtig. Kannst du kurz einleiten, wie du mit Substanzen in Berührung kamst, in welchem Alter, welchen Situationen? Und mal uns so einen kurzen Breakdown geben, wie sich das bei dir entwickelt hat, warum du süchtig wurdest und wie du da rausgekommen bist. Du bist jetzt 5 Jahre clean. Herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön, ja, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Vielen Dank. Oh, ich versuche das mal irgendwie kurz zusammenzufassen, das ist gar nicht so einfach. Also ich denke, es hat angefangen so mit Zigaretten und Alkohol. Da war ich so 11, 12 Jahre alt, dass ich damit so in Berührung gekommen bin. Ich denke aber, dass meine Krankheit schon viel früher aktiv war. Also ich bin mittlerweile wirklich der Meinung, dass ich als Suchtkranke geboren wurde und eigentlich schon sehr früh angefangen habe, alles Mögliche zu benutzen, um mich wegzumachen. Also ob das irgendwelche Fantasiewelten waren, in die ich mich hineingeträumt habe oder auch das Essen. Ich habe sehr schnell auch gemerkt, mit Essen kann ich mich betäuben, ob ich jetzt mich vollfresse oder hungere oder ich kann mich halt ständig mit diesen Dingen beschäftigen. Und mit 11, 12 Jahren ging das los. Dann habe ich so mit den Punkern abgehangen und dann habe ich Zigaretten geraucht, dann habe ich Alkohol getrunken. Und es war halt nie so, dass ich dachte, boah, die Zigarette schmeckt aber geil. Sondern es war von Anfang an diesen Effekt, den die Drogen auf mich hatten, dass ich danach gesucht habe, weil ich bin ein Mensch und ich habe viele, viele Freunde, die suchtkrank sind, die ähnlich sind. Mein Kopf ist nie leise, der ist die ganze Zeit am Arbeiten und es ist super, super anstrengend so. Und ich denke so, meine Grundstimmung war irgendwie unruhig, rastlos, gereizt. Und das ist so, das sind so meine Symptome, das ist so mein Denken und mein Fühlen, was ich als suchtkranker Mensch habe. Und sobald ich irgendeinen Stoff zu mir genommen habe, dann war mal kurz Ruhe. Also da war mal kurz so eine Erleichterung da. Und das hat sich dann sehr schnell immer weiter gesteigert. Also ich war dann auch so, ich wollte dann immer mehr und mehr und von allem und alles probieren.
Hast durchprobiert?
Hab alles durchprobiert und ich war dann wirklich so mit eigentlich so richtig, richtig am Ende schon mit 15 Jahren. Also ich war so auf der Straße, ich war ein Crack-Junkie, ich war richtig, richtig krank. Also
wie hast du das finanziert?
Alles auf allen möglichen Ebenen. Also anfangs hatte ich dann immer irgendeinen Typen, der mich mit dem Stoff versorgt hat. Und als das dann nicht mehr funktioniert hat, dann hat man auf der Straße halt irgendwelche Sachen gemacht, ne, um irgendwie daran zu kommen. Und ich durfte dann mit 16 wieder aufhören. Ich war dann schwanger und habe dann irgendwie alles probiert, dass dieses Kind irgendwie gesund zur Welt kommt. Und das war natürlich super, weil ich dann in der Schwangerschaft so von Monat zu Monat wieder klarer wurde. Und es war ja wirklich die Hölle, in der ich mich befunden habe. Es war wirklich die Hölle. Und ich war einfach dann so dankbar und froh, dass ich nicht mehr in dieser Hölle war. Aber ich wusste nichts über meine Krankheit, gar nichts. Ja. Also nichts.
Woher auch?
Ich dachte halt so, also als dann noch meine Tochter geboren war, dann habe ich hier und da mal ein bisschen was getrunken, habe ich mal einen Joint geraucht und so. Also es war jetzt nicht so übermäßig. Aber ich dachte so in meinem Kopf, ich bin clean. So, ich dachte, ich bin clean, weil ich nehme kein Heroin, ich rauche kein Crack. Ja. So, mein Gott, so, was soll das? Ich rauche mal einen Joint, ich trinke mal ein Glas Wein, macht auch jeder. War ja auch super jung noch. Und so hat sich das dann eigentlich über die Jahrzehnte dann auch immer mehr gesteigert und aufgebaut und aufgebaut. Es wurde dann irgendwie immer mehr. Es war noch alles gut zu meistern. Ich war auch so ein Mensch, ich hab gearbeitet, ich hatte ein Kind, was ich irgendwie großziehe. Ich war eng mit meiner Familie. Also es hat vieles, vieles funktioniert, sodass ich gar nicht das so in Frage gestellt habe. Erst dann so die letzten, ich würde mal so sagen, ab 2010, 2011, das waren dann wirklich so Jahre, bis ich dann endlich clean werden durfte. wo es wirklich so krass bergab ging wieder mit mir und ich so am Boden war irgendwann. Und dann durfte ich kapitulieren.
Fiel dir das schwer, als du schwanger wurdest, da dann direkt sozusagen clean zu werden? Oder war das was, was völlig natürlich einfach geklappt hat und funktioniert hat? Oder war das ein Kampf?
Das war sehr schwer. Also das war sehr, sehr schwer, gleich clean zu werden. Mein Arzt hatte mir sogar noch empfohlen, noch Marihuana zu rauchen, damit ich keinen Rückfall habe mit den harten Drogen. Also es war wirklich nicht easy. Aber ich sag mal so, nach 2-3 Monaten war es dann okay. Und vor allen Dingen, als ich dann auch das Kind gespürt habe und die Bewegungen gespürt habe, so 4., 5. Monat, dann war es überhaupt kein Problem mehr.
Okay. Und genau, wie ging, also du hast ja dann auch eine Therapie gemacht irgendwann. Das war ja dann wahrscheinlich jetzt, wo du jetzt noch zu hinkommen würdest. Wie hast du entschieden, dass du eine Therapie brauchst? Weil das ist ja oft, du hast ja einen gewissen Status auch gehabt. Vielen Leuten fällt es ja auch schwer, ist irgendwie ein Gesichtsverlust auch für manche Leute. Wie war das für dich, diese Entscheidung zu treffen?
Ja, es ist eigentlich so lustig, dass das so mit so viel Schuld und Scham behaftet ist, irgendwie diese Krankheit. Also ich habe viele Jahre, es war irgendwie am Ende eigentlich so die letzten Jahre, dass ich jeden Tag gekifft habe, jeden Tag Alkohol getrunken habe. Ich habe mein Abi gemacht, eine Ausbildung gemacht. Ich habe dann noch in der Gastro nachts gearbeitet. Ich hatte absoluten Schlafentzug. Dann habe ich irgendwelche Aufputschmittel genommen, um das irgendwie durchzuhalten, dass ich irgendwie 20 Stunden am Stück on the road irgendwie bin und arbeite und noch irgendwie alleinerziehende Mutter bin und was weiß ich. Und jeder Tag war irgendwie gleich. Und ich war unglaublich verzweifelt und ich hatte schon ganz oft so diesen Moment der Klarheit, dass ich gemerkt habe, ich kann so nicht weitermachen. Ich muss aufhören, weil ich sterbe. Und es ist so ernüchternd und es ist so frustrierend, weil ich dann aufhören wollte, wie das kennt ja jeder von uns, dieses Ding, ja, okay, ich mach das jetzt noch leer. Und dann ist Schluss. Und dann irgendwann im Laufe des nächsten Tages, dann kommt diese Explosion im Kopf und dann kommt dieser Zwang und man lässt alles stehen und liegen und man rennt los wie ferngesteuert und holt sich wieder neuen Stoff. Und das ist so frustrierend, weil man verliert so dieses Vertrauen in sich. Und da habe ich schon öfter gedacht, ich würde eigentlich am liebsten wirklich eine Therapie machen irgendwo. Und dann war aber diese Situation, dass ich halt allein mit meiner Tochter in Berlin gewohnt habe und ich nicht dieses Gefühl hatte, dass ich das jetzt machen kann und auch keine große Unterstützung hatte, dass jetzt jemand gesagt hat, ja, mach das und wir helfen dir und wir kümmern uns dann so um deine Tochter oder was auch immer. Ich hatte dieses Gefühl, ich kann nicht weg und bis es halt irgendwann wirklich nicht mehr ging. So und dann hatte ich gar keine große Wahl mehr. Also am Ende wollte ich eigentlich nur noch sterben. So, also ich wollte natürlich nicht sterben, aber es war alles hochdramatisch und jede Kleinigkeit war für mich ein Nervenzusammenbruch. Ich war so labil und so fertig mit der Welt. Ich hatte so viele Jahre keine wirkliche Freude mehr gespürt in meinem Leben. Und ich konnte so einfach nicht mehr weitermachen. Und dann habe ich die Entscheidung getroffen und habe mich selbst einweisen lassen. In der Hoffnung, dass sich dann auch jemand aus meiner Familie oder irgendjemand dann um mein Kind kümmern muss. Und es war nicht einfach. Also es war wirklich nicht einfach, diese Entscheidung zu treffen. Aber es führte auch irgendwann keinen Weg mehr dran vorbei.
Okay, dieses Rock Bottom halt, ne, was wir auch schon
haben. Wir sagen immer, dieser Tiefpunkt... den gab es bei mir genauso. Alles verloren und dann musste irgendwas passieren. Und ich bin, glaube ich, auch noch, also ohne die Leute, die da noch da waren, die mich dann auch gezwungen haben, die mich mittlerweile vielleicht auch, die nicht mehr da sind bei mir, die mich dann da noch reingeschleppt haben, ohne die wäre ich auch nicht wahrscheinlich da reingegangen. Man redet sich ein bis zum Ende, dass man aufhören kann, wie du gerade sagst, dass ich mache es immer noch, so wie wir jetzt sagen, nur für heute, hat man damals gesagt, ja, nur noch das eine Gramm. Und dann, ich hatte ja auch immer die Illusion, dass durch die Substanz mir die Erleuchtung kommt, dass ich jetzt dann mein Leben ändern kann. Also mein Suchtgedächtnis hat mir eingeredet, ich brauche die Substanz, um dann die Lösung zu finden für meine Probleme. Ne? Also
ja, man braucht aber auch irgendwo so eine richtige Einsicht. Ne? Also ich meine, es passiert ja total viel Müll auf diesem Weg und man denkt vielleicht doch häufiger mal, eigentlich geht's nicht mehr weiter. Ich habe jetzt zum Beispiel recht früh angefangen, in Entgiftung zu gehen. Dachte damals immer noch, eine Entgiftung reicht. Ich komme dann raus und dann ist alles wieder gut. Hat nie geklappt. Aber im Endeffekt so die richtige Entscheidung zur Therapie konnte ich auch erst treffen, als ich wirklich gemerkt habe, es geht halt gar nicht mehr. So, ja. Aber da möchte ich auch nur jeden ermutigen, früher mal nachzuschauen, ob es wirklich so weit kommen muss.
Genau, weil da kommen wir auch fast zum Thema der heutigen Sendung. Arbeiten und Drogen nehmen, wie lebt sich es als Süchtiger, wenn man dabei noch arbeitet? Und um nur kurz das zu erwähnen, wenn die Arbeit bricht nämlich ja auch irgendwann zusammen, so war es bei mir, und dann ist ja auch so ein Rock Bottom erreicht. Solange die Arbeit immer noch funktioniert hat und man halbwegs noch sein Kartenhaus halten konnte, solange war ich, glaube ich, auch nicht empfänglich für so einen Therapiegedanken, mich jetzt ein halbes Jahr in eine stationäre Therapie zu begeben. Was hast du gerade gesagt? Ich bin doch, so ein Problem habe ich nicht. So schlimm ist es nicht bei mir, nee, dass ich das brauche.
Nee, es waren auch richtig krasse Gedanken, wo ich auch jetzt, also das sind total die blöden Gedanken, aber so nach dem Motto, so asozial bin ich nicht, dass ich jetzt ganz lange weg muss. So, da reichen ein paar Gespräche. Und was natürlich total der blöde und auch arrogante Gedanke ist. Ja. Aber gut, auch gerade vielleicht bei Kokain irgendwie ist man ein bisschen auf so einem Höhenflug. Und ich wollte mir das einfach nicht eingestehen und denken, so weit unten bin ich auf keinen Fall. Im Endeffekt war es die Rettung, in Therapie zu gehen. Das war zwingend notwendig.
Ja, wie war das bei mir mit der, wo wir zum Folgenthema Arbeit kommen? Also ich habe mit 25 angefangen und habe dann nur am Wochenende konsumiert und aber auch sehr schnell dann, ich glaube, nach Erstkonsum hatte ich schon am dritten Wochenende danach mir alleine was besorgt. Weil ich nicht wen fragen wollte, weil ich halt auf Klo gehen wollte im Club, wann ich es wollte. Und eigentlich ab da hatte ich immer was dabei, wenn ich ausging. Konstant. Also es war klar, wenn das Zeug nicht dabei ist, dann wird das kein guter Abend. Und wenn keins dabei ist, dann muss unbedingt was besorgt werden. Da ging es nicht mehr darum, wer ist eigentlich mit dabei, lass uns einen schönen Abend haben. Bands wurden dann auch weniger angeguckt, man ist dann in Clubs gegangen mit lauter Musik. Ja, also man ist ja gar nicht mehr empfänglich emotional für echte Musik. Obwohl das ja auch noch, das muss man immer dazu sagen, ohne es zu verherrlichen, die ersten Monate machen natürlich auch Spaß auf der Droge, sonst würde man sie ja nicht weiternehmen, wenn sie nicht irgendeinen Aspekt hätten. Das war das, wie ich dazu kam. Und dann, da war ich, habe ich in der Filmproduktion habe ich gelernt, also ich habe nie was studiert, ich habe als Praktikant mich hochgearbeitet und habe irgendwann mein erstes Musikvideo gedreht. Und da war noch, weiß ich noch, da war noch keinerlei Drogen involviert, aber... Und dann hat sich das überschnitten mit meinem, dass ich das kennengelernt habe. Und dann ist es ja so, sobald du, bei meinem Fall im Kokain, sobald ich das genommen habe, ist es ja so, wie so, du setzt dann so eine Brille auf und weißt, okay, der ist auch im Game, der ist auch im Game, der nicht und der nicht. Und in meiner Branche, mit meinen festen Leuten, die ich hatte, also jetzt, wir waren so ein Team, Regieassistenz, Kamera, Ausstattung, Styling, Maske, wir waren so eine Gruppe, die von dem kleinsten Musikvideo an dann jahrelang auch die ganz großen Videos gedreht hat. Wir haben leider ja nie zusammen gedreht. Das kann sich noch ändern. Genau, was ich sagen will, ist dann, und ich weiß, dass die ersten Drehs dann, wo ich quasi dann auch schon konsumiert habe, rausgefunden, also wir haben nie beim Dreh konsumiert oder so, auch mit den anderen nicht, aber es war immer klar bei der Rap-Party danach. Da wird ja eh getrunken viel bei einem Filmteam. Ne, also der Dreh ist vorbei, jetzt gehen wir saufen. Das ist ja das gehört ja zusammen wie Pech und Schwefel, so. Und dann war das komplett um mich rum. Also von den 10 Leuten, sag ich mal, haben 8 Leute auch Kokain genommen. Und das war, und da waren wir halt alle irgendwie 25 Jahre alt. Und das war völlig normal. So, und, da gab's auch keine fiesen Gedanken oder dass das gefährlich ist. Ich habe aber auch schnell gemerkt, dass die dann halt vielleicht nicht mehr am nächsten Tag konsumiert haben, aber ich habe dann schon das auch gerne noch mal ein bisschen wieder in die Länge gezogen, aber auch zu dem Zeitpunkt noch nicht so schlimm. Ja, und dann vergehen halt, dann wurde ich halt erfolgreicher durch die Musikvideos und wir haben größere Projekte gemacht, dann war ein bisschen mehr Geld da, dann kauft man sich dann auch, ich habe dann schon später, schon vor dem Dreh, das besorgt, damit die Tradition war dann bei Drehschluss, muss sofort die erste Nase gezogen werden, um das jetzt mal auszusprechen. Das war Tradition. Wir nannten das sogar im Team Tradition. Ja, Das war Tradition. Und, okay. Und wir sind dann immer nach dem Dreh irgendwo hin. Aber da ist ja auch alle, das wurde auch gerne in der Öffentlichkeit, also das, wie ein Bier trinken war das. Hm. Und dann hieß, waren noch so Sprüche wie, naja, Tradition soll man ja nicht brechen. Hm. Und also es war, und wenn man den Satz sagt, heißt das ja schon quasi wie so, irgendwie so ein bisschen shady. Hm. Hm. Dass wir jetzt uns alle Kokain reinknallen, nur weil wir jetzt hier geil gearbeitet haben. Und das ging dann, in der Musikvideozeit ging das alles noch so weiter. Ich habe dann halt in der Zwischenzeit auch die Kontrolle verloren, so wie es bei den anderen ist. Ich glaube, was ich jetzt weiß, dass die anderen eben keine Sucht entwickelt haben. Die waren dann halt Gelegenheitskonsumenten. Aber ich eben nicht und konnte, hab das mir aber damit auch gerechtfertigt. So. Mhm. Und dazu kommt noch, dass ich muss ja, um ein Musikvideo zu drehen oder auch eine Werbung zu drehen, später muss ich ja 10 Konzepte schreiben. Also nicht für den einen Spot, sondern ich schreibe für 10 unterschiedliche Bands Konzepte und ein Pitch gewinne ich nur. Manchmal 2 von 10, aber...
Das ist ein sehr guter Schnitt, würde ich sagen.
Das war ja auch nicht so schlecht. Und da bin ich aber auch dann, abseits dieser Abschlussparty-Nummer, war ich halt immer sehr viel am Schreiben. Und dazu habe ich das dann auch angefangen zu konsumieren. Und ich weiß noch, wie die Wörter einfach nur so aus mir raussprudelten. Mhm. Also die ersten Jahre war das, ne, wir kommen auf den Punkt Arbeit und Droge, war das bei mir super. Ja, ich kann es leider nicht anders sagen. Ist natürlich nicht gut, das zu sagen, aber es muss ja was gewesen sein. Ne?
Natürlich.
Es hat funktioniert, aber eben nur für einen ganz bestimmten Zeitpunkt. Mm. So. Sagen, lass uns das mal vielleicht 12 Monate nennen, wo das echt gut funktioniert hat. Und dann beginnt aber diese Phase, wo über die Jahre, wo du dann dich nicht mehr konzentrieren kannst, dann werden die Konzepte schlechter, dann funktioniert es nämlich sehr schnell eben nicht mehr.
Genau. Hm. Es gibt ja auch so dieses Saying, so, dass man sagt, na, am Anfang ist es Spaß, dann ist es Spaß mit Konsequenzen und dann sind es nur noch Konsequenzen irgendwann. Also irgendwann funktioniert die Medizin nicht mehr. Weil ich denke, dieses Drogennehmen und Alkohol trinken ist nur ein Symptom, also von unserer Krankheit. Ich denke, wir haben eine geistige und seelische Erkrankung in unserem Denken und Fühlen. So. Und wenn wir dieses Zeug nehmen, dann geht's uns eine Weile besser, bis es halt nicht mehr funktioniert. Und dann entwickeln wir sowas wie eine Allergie schon fast dagegen.
Ja, total, ja.
So, man verträgt es gar nicht mehr. Und also ich bin ja sehr, sehr früh schon also total drauf gewesen und dann wieder clean geworden, in Anführungsstrichelchen. Das hat aber wirklich viele, viele Jahre gut funktioniert. Also ich habe in meiner großen Karrierezeit mit No Angels Gott sei Dank keine harten Drogen genommen. Also ich habe Alkohol getrunken. Ich glaube, ich habe auch nicht gekifft in den ersten 10 Jahren oder 5 Jahren, sagen wir mal, in den ersten fünf Jahren. Aber es war halt schon so, dass ich dann auch gerne abends dann in der Hotelbar mit irgendjemandem dann da gesessen habe und getrunken habe. Und das war alles lustig und fand ich gar nicht schlimm. Hat wirklich auch ein paar Jahre gut funktioniert. Und dann kam das später so, dass ich dann auch wieder mit dem Kiffen angefangen habe. Habe aber gemerkt, das funktioniert irgendwie nicht gut bei mir mit auf der Bühne bekifft sein. Ich war richtig so total versendet und dachte, oh nee, das lässt du mal lieber.
Versendet ist ein gutes Wort.
so rote, dicke Augen und irgendwie so, oh Gott, wie ist die nächste Strophe? Und so, es hat mich so verunsichert. So, ich habe mich dann so unsicher gefühlt. Ja. Dann habe ich das auch gelassen, dann habe ich halt abends mal so meinen Joint geraucht. Und ich muss auch sagen, ich habe halt auch nicht so dieses Partyleben gehabt, weil ich einfach so jung so viel gearbeitet habe. Und bei uns war nicht so viel Party, es war eher so dieses, okay, wir müssen jetzt sofort ins Bett, weil wir müssen um 5 Uhr morgens auschecken und um 7 Uhr am Flughafen sein, dass wir dann um 8 Uhr fliegen können zum nächsten Job. Also es war mega, mega stressig. Das war nicht so drin, aber so in diesen freien Zeiten, wenn ich dann mal zu Hause war, war das dann halt schon so, dass ich dann auch eigentlich immer irgendwie was getrunken oder gekifft habe. Und als ich dann irgendwann wieder diese Barriere durchbrochen habe und dann, ich meine, mir wurde so oft Koks angeboten, so oft und ich habe immer Nein gesagt und dann habe ich irgendwann mal wieder Ja gesagt und dann habe ich das genommen und es war ganz furchtbar, weil ich sofort gespürt habe, wie mich das so krass an früher erinnert hat, als ich so richtig krass cracksüchtig war. Ja. Also nicht ganz so potenziert, aber es hatte schon dieses Feeling, so gleich dieses, ich will mehr. Ne? So.
Ja.
und diese Gier. Und dann war ich so, nee, das lasse ich. Dann habe ich es wieder gelassen und dann wirklich später dann. Aber wie gesagt, also als dann No Angels schon lange vorbei war und ich dann mein Abi gemacht habe und meine Ausbildung gemacht habe, da war das dann schon so, dass ich dann, wenn ich da nachts noch irgendwie in der Gastro gearbeitet habe. Am Anfang war es auch so, dass ich immer Nein gesagt habe, bis ich irgendwann Ja gesagt habe. Und dann war es halt so, eigentlich ging es dann nur damit. Und es ging auch nur mit Alkohol. Also ich habe halt in so Läden gearbeitet, wo alle Menschen einfach nur saufen und Drogen nehmen. Und ich konnte das überhaupt gar nicht ertragen. Und ich dann so, habe ich das für mich gerechtfertigt. Ja, weil das ist ja, ist ja Bullshit. Aber so fand ich das halt, es war halt eine super... Und natürlich habe ich auch in so Läden gearbeitet, weil es hat natürlich niemanden gestört, dass ich die ganze Zeit saufe. Ne? Und ich musste ja mitsaufen. So. Ja. Die sind ja beleidigt. Die laden dich ständig ein und dann musst du halt mittrinken. Ja. Ne? Sonst sind die beleidigt, die Gäste. Und ich habe aber tatsächlich dann auch noch in meinem, also als ich dann auch schon nüchtern war und trocken war, dann auch noch eine Weile, ich habe da meine Ausbildung gerade noch zu Ende gemacht, war noch so in den letzten Zügen, also ich glaube die letzten anderthalb Jahre oder so, und habe dann auch noch nebenbei in denselben Läden gearbeitet und dann habe ich nicht getrunken und nichts gemacht und es war total gut. So, also es war total gut. Also ich will damit sagen, mit der Arbeit, ich konnte mich jetzt nicht so wegballern. Es gab aber auch manchmal so Momente, also selten, aber dass ich mal so ein Konzert hatte, jetzt nicht unbedingt mit No Angels, aber ich habe auch solo viele Konzerte gespielt und dann ist es ja eher so Soul, Hip-Hop, keine Ahnung, alles Mögliche. Und dass ich dann auch schon mal gut betrunken war und es ist dann so interessant, weil ich fand mich dann in dem Moment voll geil.
Du warst super
an dem Abend. War total Hammer, so dachte ich. Ja. Und am nächsten Tag sehe ich halt irgendwie so Ausschnitte und denke mir, um Gottes Willen, ey, wie peinlich ist das denn, ne? Ja. Also diese total, das ist ja auch ein Teil unserer Krankheit. Also wir haben einfach so eine gestörte Wahrnehmung, eine richtig gestörte Wahrnehmung. Und das können wir mit uns selbst auch nicht ins Reine bringen. Wir brauchen wirklich andere Menschen, die uns sagen, ey, Nadja, komm mal wieder runter, mach mal nicht so ein Drama. Ne? Kleiner Realitätscheck, es ist alles gut. Es ist alles gut. Und das ist halt voll krass, weil meine Krankheit will mir ständig einreden, dass irgendwas nicht in Ordnung ist an mir, mit jemand anderen, mit meiner Arbeit, mit meinen Kolleginnen, mit meiner Tochter, mit egal was. So. Und das ist halt, es ist so, so krass. Und das ist, das meine ich halt, dass das halt meine Krankheit ist. Also jetzt, wo ich schon Jahre nicht mehr trinke und keine Drogen nehme, merke ich halt so, okay, meine Krankheit, die ist in meinem Kopf. So, die ist wirklich in meinem Kopf. Und ich muss immer jeden Tag irgendwas dafür tun, dass diese Stimme nicht wieder so überhand nimmt. Und wenn die ganz laut ist, dass ich auch so mein Netzwerk habe. Und das schaffe ich halt am besten wirklich so, dass ich wirklich sehr aktiv bin, im 12-Schritte-Programm, in Gruppen gehe. Weil gerade dieser Austausch, das, was wir jetzt auch gerade machen, so unter Betroffenen, das hat eigentlich wirklich so den krassesten therapeutischen Effekt für mich gehabt. Also Therapie war gut, war total wichtig und dort habe ich auch die Gruppen kennengelernt.
Ja.
Aber erst als ich in die Meetings gegangen bin und die Geschichten von den anderen gehört habe, weil ich war so voller Schuld und Scham und so, ich war so, es war so schwierig alles, war alles so ein Kampf irgendwie. Und dann, als ich das gehört habe, wie da andere Menschen sitzen und ihre Geschichte erzählen und alle sich totlachen irgendwie über die schlimmsten Sachen.
Genau.
So, dann hat es so langsam bei mir Klick gemacht und dann habe ich diese Erleichterung gespürt. Eigentlich spüre ich jetzt diese Erleichterung, wenn ich in die Gruppen gehe, die mir früher am Anfang, schon lange, lange, viele Jahre nicht mehr, am Anfang Alkohol und Drogen gegeben haben. Das habe ich jetzt, dass ich in die Meetings gehe, mich hinsetze und dann kann ich erstmal durchatmen und das ist egal, wo ich herkomme, ist egal, wer ich bin, egal, was ich mache, keiner verurteilt mich, wir hören einander zu, keiner bewertet das, was der andere sagt und ich kann mich mit jedem und mit jeder Geschichte identifizieren, wir kommen alle ganz woanders her, jeder hat eine ganz andere Geschichte, aber die Krankheit, die Symptome sind bei allen gleich. So.
Man fühlt sich halt endlich wieder so als Mensch dann. Ne? Ja. Du sagtest vorhin auch so, dass man dann auch am Zeitpunkt irgendwann denkt, man am liebsten würde ich sterben. Ne? Gar nicht ohne jetzt suizidal zu denken, sondern einfach so, man würde am liebsten im Erdboden versinken, weil man sich selber nicht mehr aushält.
Ja.
Deshalb ja auch die Drogen, um endlich wieder Kontrolle zu haben über die Emotionen. Ja. Und wenn man halt mit Betroffenen spricht, so das ist ja wirklich der erste Moment, wo man wieder Mensch ist, unter Menschen.
Genau.
Und da auch dann endlich wieder Anschluss finden kann.
Und auch Beziehungen wieder aufzubauen. Also ich meine, alle Beziehungen sind ja irgendwie total gestört am Ende. Ne? Also da ist ja kaum noch jemand übrig.
Genau.
Oder man ist halt so voller Groll auf andere Menschen, weil die ja das gesagt haben und das gemacht haben.
Ja, so war ich auch. Ja.
Und, oder halt so andersrum, ne? So, oh, ich bin so schlimm, ich bin der schlimmste Mensch der Welt. So, und also so erstmal wieder so auf eine richtige Größe auch zu kommen und Verantwortung zu übernehmen, so für sich selbst. Und das ist halt, oh, ich kann nur sagen, also mir hat es so, es hat so mein Leben verändert, also diese Schritte zu arbeiten. Meine Therapeutin hat mir das auch immer versucht nahezubringen, so dieses ganze Schuldthema. Und Nadja, Frau Beneisser hat sie gesagt, Frau Beneisser, es geht hier nicht um Schuld, es geht hier nicht um Schuld. Und ich habe es aber nicht verstanden, Und erst als ich dann wirklich, es braucht halt Zeit, es braucht so viel Zeit, und erst als ich diese ganzen Schritte gearbeitet habe, dann kam ich wirklich an diesen Punkt und ja, und auch wirklich zu, also auch langsam so ein bisschen zu checken. Ich meine, ich weiß trotzdem gar nichts. Man lernt die ganze Zeit immer was dazu, aber auch wirklich so zu checken, ah, jetzt ist wieder meine Krankheit aktiv. Jetzt geht's wieder los, weil irgendjemand sagt was und mein Kopf macht daraus irgendwie was ganz Komisches. So.
Genau das ist die Krankheit
auch. So, ja. Was ganz Komisches, so, also, boah, das ist aber jetzt schon ganz schön krass, dass er das gesagt hat, ganz schön respektlos. So, ne? Und dann wieder, Moment, hallo, shut up. Und dann so, okay, so, es ist alles okay. Und es ist total egal, weil es hat gar nichts mit mir zu tun, das nicht persönlich zu nehmen. Und jeder darf denken und sagen, was er will. So.
Ich bin da noch ganz am Anfang, aber ich verstehe genau das, was du gerade beschrieben hast, diese neue Perspektive auf sich selber. Also dieser, weil du merkst, da geht jetzt der Gedanke los. Jemand sagt was, da kommt so ein Impuls von außen und dann kommt in deinem eigenen Gehirn die, also wir sagen immer Stimmen, aber es ist ja nicht wirklich eine Stimme, man ist es ja irgendwie auch selber. Aber man will sich dann selber diesen Erlaubnis geben, den Gedanken geben, ah, das ist jetzt passiert, deswegen muss ich jetzt konsumieren zum Beispiel. Und was ich wirklich in Therapie gelernt habe, eines der wichtigsten oder auch in den Gesprächen danach, wie du richtig sagst, ist die eigene neue Perspektive auf sich selbst. Dass ich feststelle, das habe ich ja vorher gar nicht festgestellt, dass das der Gedanke ist, den ich vielleicht nicht nachgeben sollte, sondern ich habe ja den Gedanken einfach genommen und den umgesetzt in die Tat. Und jetzt merke ich immer wieder, wie Sachen kommen. Ich so, und dann, wie du gerade sagst, ich dann so, ah nee, warte mal, das ist nicht der richtige Weg. Das ist Bullshit. Und dann kann ich das so ein bisschen auch über mich selbst lachen oder so, ich habe so eine, ich mache dann immer, schüttel so meinen Kopf.
Sehr gut.
Habe ich mir so angewöhnt. So, nee, komm, sorry, also jetzt mal ganz ruhig. Einmal durchatmen.
Redest du auch mit dir selbst?
Ja.
Ich auch?
Ja.
Machst du das auch?
Seltener.
Ich stehe dann wirklich so da, Moment mal, jetzt Ruhe da oben. Oder dann so, ey, Nadja, jetzt komm mal klar.
Und mach
das ist irgendwie, ich mach das auch. Es ist ein bisschen crazy, aber es hilft mir. So. Ja, manchmal muss ich auch wirklich meinen Kopf auslachen. Also das kann ich mittlerweile. Ja. Das konnte ich vor ein paar Jahren noch nicht. Dann war ich immer so in diesem Wahnsinn. Und dann musste ich jemand anrufen und mit dem reden. Und dann hat mir meine Sponsorin oder irgendjemand hat mir dann geholfen, wieder da rauszukommen. Mittlerweile ist so, und dann muss ich wirklich lachen, weil es ist einfach so crazy, weil es ist wirklich alles gut. Und es ist so krass, weil wir das gar nicht so sehen die meiste Zeit. Und auch in unserer Konsumzeit und auch davor und auch die kurze Zeit, wenn man dann schon mal clean und trocken ist, dauert ja auch nochmal eine Weile, dass man so irgendwie alles ist so immer ein Problem und keine Ahnung und komisch und ich meine, es gibt ja auch wirklich Probleme
im Leben. Das Leben war statt ja voller riesiger Probleme.
Voll dramatisch, ja, aber es ist auch so eine Dramasucht, ne? Also so dieses, weil vieles ist gar nicht so schlimm. Das sind ganz normale Sachen, die einfach den Menschen passieren. Das ist einfach das Leben, also ganz vieles, ne? So. Aber unser Kopf macht da irgendwas draus und ich meine jetzt, mein Leben ist total gut. Also ich bin trocken, ich bin clean, so ich bin gesund, ich habe eine Wohnung. Ich meine, hatte ich die ganze Zeit, aber das ist ja das Verrückte, ich wohne auch immer noch in derselben Wohnung. Früher fand ich die Wohnung voll scheiße, jetzt bin ich jeden Tag so, oh, ist die Wohnung schön. Ne? Also, so ich habe eine Wohnung, ich habe Arbeit, ich habe so tolle Freunde, ich habe tolle Familie, so, und die Beziehungen sind auch wirklich, habe ich ja dran gearbeitet, werden immer besser und besser. Und trotzdem wache ich auf und es ist so, So, und da muss ich immer arbeiten, so dann wirklich in die Dankbarkeit gehen, irgendwie immer wieder, weil das ist irgendwie unser normaler Zustand. So, ob wir jetzt trinken oder nicht trinken, Drogen nehmen, keine Drogen nehmen, das ist der Zustand. Man wacht auf, man ist so,
Man ist ja aus den Jahren der Sucht ja auch irgendwo dran gewohnt, dass so ein negativer Schleier über allem so ein bisschen ist. Also bei mir ist es so, dass ich denke, da habe ich mir so viele Probleme selbst geschaffen so und da habe ich mich so dran gewöhnt, dass ich jetzt auch im abstinenten Zustand immer noch oft so dieses Gefühl habe, irgendwas muss doch sein. So irgendwas, kann es wirklich alles ganz gut sein heute so und das muss ich mir erstmal dran gewöhnen. Zeit, ja, wahrscheinlich doch Zeit, vielleicht ist es auch für immer so ein leichter Zweifel da, ne? Irgendwas ist ja da auch, wie du auch schon gesagt hast, ne? Man wird ja auch irgendwo, man ist ja halt, das ist ja auch eine chronische Krankheit.
Absolut.
Und da das ist jetzt ja halt nicht wirklich wie eine direkte Stimme im Kopf, wie du auch schon gesagt hast, aber trotzdem weiß man ja, dass die Sucht da halt auch wohnt, wo man immer aufpassen muss. Aber ja, es ist schwierig zu begreifen, dass es eigentlich gar nicht so schlimm ist, so das Leben, ne? Und dass man die Sachen auch mal positiv nimmt.
Ja, das Leben ist eigentlich so schön. Es ist wirklich so, so schön. Und natürlich gibt es auch wirklich Momente, die nicht so schön sind, aber also das erleben ja alle Menschen. So. Also das haben ja alle Menschen und also für mich kam auf jeden Fall irgendwann ziemlich schnell der Punkt, also am Anfang habe ich noch so gedacht, so im ersten halben Jahr habe ich noch gedacht, ja, wenn du dann irgendwann so alt bist, hast du irgendwo so ein Haus mit Garten und Veranda und Schaukelstuhl und dann kannst du ja schön abends hier deinen Joint rauchen. So war so meine Fantasie noch im Kopf. Und dann, das hat sich dann sehr schnell gelegt. Und dann, weil ich meine, mein Gott, da macht man sich noch seine letzten Jahre total kaputt. Oh mein Gott. Und jetzt ist wirklich so, bin ich an diesem Punkt, ich meine immer nur für heute, aber dass egal was passiert, so, und die schrecklichsten Dinge, die man sich vorstellen kann, ich will nicht trinken, ich will keine Drogen nehmen. Es macht es alles nur schlimmer. Es macht es alles nur noch schlimmer, als es eh schon ist. Und ich habe auch in meiner Nüchternheit Krisen gehabt, also Schicksalsschläge, weil das Leben ist halt einfach so und wirklich schwere, schwere Momente. Und ich muss sagen, heute hauen mich die Situationen überhaupt gar nicht mehr so um wie früher, weil man war einfach so labil und so crazy und so selbstbezogen und ich und alles ist irgendwie, man ist ja nur mit sich beschäftigt. Wir denken immer, wir sind so tolle Menschen und so tolerant und so, keine Ahnung, aber eigentlich das ist ja wirklich so die Wurzel dieser Krankheit. Eigentlich ist es ein riesengroßer Egoismus, gepaart so mit diesen gestörten Fühlen und Denken. Also ständig diese Unruhe, diese Reizbarkeit, diese Nervosität. Also auch total im klaren und nüchternen Zustand. Und dann halt noch diese total gestörte Wahrnehmung. So und mittlerweile weiß ich, also ich habe so viele Jahrzehnte irgendwelche Geschichten mir erzählt, die so in meinem Leben passiert sind. Und mein Gott, vielleicht sind sie auch so passiert. Who knows? Aber mittlerweile weiß ich halt, dass es überhaupt keine Rolle mehr spielt. Diese ganzen alten Geschichten und was da gewesen ist und dort gewesen ist. Mich interessiert das auch gar nicht. Sowieso, weshalb, warum ich suchtkrank bin. Ich denke, ich bin so geboren. Irgendwas stimmt bei mir nicht so ganz. Bei mir ist irgendwas anders im Kopf. Und das haben so wie bei uns allen und es geht mir nur darum, was ich heute machen kann, dass ich halt nicht trinken muss und keine Drogen nehmen muss, dass diese Hölle vorbei ist. Und das Schöne ist, dass unsere Geschichten, also das ist so viel Scheiße und es ist so hässlich und es ist so viel Erniedrigendes und Furchtbares und Schreckliches dabei, aber dass wir das halt heute nutzen können, um anderen Menschen zu helfen. Dieser extreme Tiefpunkt, den muss man auf jeden Fall erleben, weil vorher ist man nicht bereit zu kapitulieren und wirklich zu sagen, okay, ich bin machtlos, ich kann es halt nicht so. Und dann passiert der Wachstum so. Und ich denke wirklich Menschen, denen es immer so ein bisschen gut geht, das ist toll, aber wir sind schon so Menschen, wir waren so weit unten und haben solche Abgründe gesehen und das hat uns gezwungen, dass wir wachsen müssen, dass wir an uns arbeiten müssen. Und das ist wirklich ein Geschenk. Also ich bin wirklich dankbar auch mittlerweile für diese Krankheit. Ich bin dankbar dafür, weil ich mich so entwickeln musste und jeden Tag an mir arbeiten muss.
Absolut. Ich denke auch, also in der Therapie merke ich auch allein schon da, wie viel man auch über sich selbst lernt und wie viel man halt auch gezwungen ist zu wachsen. Und der Weg ja auch die ganze Zeit weitergeht, das ist auch ein Geschenk. Also tatsächlich habe ich da auch schon Gespräche mit anderen Leuten überhaupt. Das ist einfach eine Möglichkeit, eine Chance, nochmal auch einen völlig anderen Blick einfach aufs ganze Leben und auch auf die Menschen halt zu bekommen. Man muss es irgendwie nutzen, denke ich auf jeden Fall. Und das machen wir ja hier auch. Ich habe nochmal eine Frage an dich, Nadja, und zwar, wie sieht es bei dir mit Suchtdruck aus? Hast du teilweise noch Suchtdruck? Und wenn ja, wie gehst du damit um?
Nein, habe ich nicht mehr. Also im ersten Jahr hatte ich das noch. Mhm. Hin und wieder, immer wieder mal. Ich hatte das letzte Mal Suchtdruck, das weiß ich noch ziemlich genau. Das war, also ist gar nicht so lange her. Das war dann, hatte ich jahrelang wirklich überhaupt keinen Suchtdruck. Und dann so vor einem Dreivierteljahr hatte ich das. Und dann hatte ich irgendwie gerade eine Trennung aus einer Beziehung und hatte total Herzschmerz. Und das Ding war, ich war halt auch ein bisschen crazy in der Zeit, weil ich hatte mich so ein paar Monate aus den Gruppen so ein bisschen rausgezogen. Mhm. Das war so diese Corona-Zeit und dann gab es nur noch Zoom-Meetings und das ging mir auf die Nerven. Und dann ging schon wieder los, ne? Der Kopf, das ist aber nicht gut genug und das stört aber. Und dann habe ich gearbeitet und war voll viel unterwegs und dann hat sich meine Krankheit so verschoben. Dann habe ich irgendwie trainiert wie eine Wahnsinnige und dann habe ich irgendwie gehungert und irgendwie irgendwie so einem gewissen Bild entsprechen zu wollen und ich war total wahnsinnig und obsessiv und auch mit diesem Typen so, also meine, das ist ja meine Krankheit, die ist ja immer da. So, und wenn ich nicht dran arbeite, dann passiert genau das. So, das kommt dann irgendwas. Was anderes, womit ich mich wegmache. Und dann war ich halt voll so in diesem ganzen Ding gefangen und Drama und so. Und dann habe ich mich getrennt. Und dann war wirklich dieser Moment, ich war richtig, richtig am Boden. Und ich hatte sogar vergessen, dass es die Gruppen gibt. Ich habe nämlich auch die Krankheit des Vergessens. Das habe ich nämlich auch so. Und ich war jahrelang jeden Tag im Meeting. Und dann war ich ein paar Monate nicht im Meeting. Und dann war ich auch mal, ich bin so alleine, ich habe niemanden, ich kann niemanden anrufen. So. Und dann war, genau, und dann hatte ich nämlich den Moment, oh, jetzt würde ich am liebsten saufen, so, ne? Ich, die immer dachte, sie ist keine Alkoholikerin, ne? So, ich bin ja, nee, kiffen und so, ich bin ja voll cool mit Alkohol. Ja, und dann bin ich los zur Tankstelle, mitten in der Nacht, um 3-4 Uhr morgens, dann habe ich mir ein Päckchen Kippen gekauft. Ich hatte nämlich aufgehört, auch zu rauchen seit langer Zeit, dann habe ich mir erstmal ein Päckchen Kippen gekauft, dann habe ich erstmal eine Kippe geraucht, so. So. Und dann war das aber so geil, weil dann hat mich ein Freund angerufen aus den Gruppen, meinte so, ey Nadja, ich hab dich vor lange nicht gesehen, so, wie geht's denn dir und so, ey, komm doch mal wieder in die Meetings. Und ich so, ja stimmt, da gibt's ja noch was. So, und jetzt bin ich auch wieder voll so mit so einem Köpfer reingesprungen und bin gerade so aktiv. Und es hat wirklich, ich war so genesen schon durch diese Jahre, durch diese aktive Arbeit im Programm. Ich war so gelassen und dankbar und alles war nur juhu, juhu, juhu. Und innerhalb von ein paar Monaten ist so ist dieser Wahnsinn so wiedergekommen. So, es ging erst so ganz schleichend und dann so richtig krass. Und Gott sei Dank hatte ich keinen Rückfall. Aber ich habe einfach Glück gehabt. So, ich bin dann wieder in den Gruppen gelandet und es hat dann auch wirklich noch mal ein paar Monate gedauert. Obwohl ich schon über 4 Jahre trocken und clean bin, hat es dann noch mal wieder ein paar Monate gedauert. Und jetzt bin ich wieder an so einem Punkt, dass ich wirklich zufrieden und glücklich bin. Aber wenn ich das wieder vernachlässige, diese Arbeit, ja, ich kann auch trocken und clean bleiben, bestimmt. Was heißt bestimmt? Vielleicht, ja. Aber wie geht es mir? So, bin ich wahnsinnig und total irgendwie, oder geht es mir gut? Weil ich will glücklich sein, ich will froh sein, ich will frei sein, ich will nützlich sein. Ich muss weg von allem, was mich ausmacht, so. Und das schaffe ich alleine nicht. Da brauche ich die anderen dafür.
Ja, wie krass, da sieht man auch, wie nützlich diese Gruppen sind oder wie toll und stark diese Gruppen sind, dass dann ein Anruf kommt und auch an einen gedacht wird. Ja. Also, was ein Segen, was
wir sonst haben. Absolut. Ja.
Wollen wir nochmal die Zeitreise zurückmachen zu meiner ersten Echo-Nominierung?
Ja, let's go.
Bring it on,
Hagen. Danke, du hast meine Rolle übernommen, Nadja, sonst quatsch ich so John hier ohne Ende voll.
Der arme Johnny, ey, wie
scheiße. Ja, das ist okay.
Nein, Quatsch, ich wollte noch kurz das weitererzählen, aber das war super, natürlich. Das passt auch zu was ihr gerade gesagt habt. Wenn man aber noch angefangen hat und es noch keine Probleme gab, ja, und es bisher sogar halbwegs funktioniert hat, und dann wird man auf einmal erfolgreicher. Und ich weiß noch, als ich das erste Mal beim Echo war, das war Polarkreis 18, allein, wurden wir nominiert. Und dann stehe ich auf dem Klo und bin pinkeln neben Udo Lindenberg und denke so, okay, das ist cool, ja, das fühlt sich interessant an, und gehe auf diese Party. Und es waren ja auch 95% Konsumenten dann dort. Ja, Alkohol natürlich, aber die riesigen Klos da, das war noch damals in der O2, dann ist das ja am Messe oben immer gewesen. Die Klobereiche, die waren ja voller und mit mehr Musik als eigentlich draußen. So habe ich das wahrgenommen damals. Und natürlich fand ich das auch cool. Also da war das alles noch wie so ein Film und das hatte, das habe ich mir auch aufgeschrieben, das hatte dann auch sowas von einer ganz bescheuerten Gemeinschaftsgefühl, habe ich da empfunden. Ja, wir sind alle hier, machen alle unseren Job, dann können wir doch auch alle Drogen nehmen. Ihr nehmt ja auch sowieso alle Drogen. Und somit habe ich das quasi für mich auch dann in den nächsten Jahren auch als überhaupt nicht schädlich kodiert. So, weil ich war natürlich nicht jeden Tag auf einer Award-Veranstaltung, aber eben, weil wie ich vorhin schon meinte, nach den Drehs wurde konsumiert mit dem Großteil des Teams. Und das geht dann dazu über, dass man dann habe ich schon gemerkt, okay, jetzt bin ich langsam weit weg schon von neutral, weil ich dann auch immer was, ne, zum Schreiben hatte ich ja erwähnt, unter der Woche. Und dann irgendwann kommt der Punkt, da habe ich konsumiert, ohne dass ich einen Dreh hatte. Ohne dass ich geschnitten habe, ohne dass ich was geschrieben habe, sondern zum Staubsaugen. Oder zum Wohnung aufräumen oder vielleicht sogar komplett alleine. Das fing dann an, tatsächlich relativ zeitnah, als ich dann angefangen habe, Werbung zu machen. Und dann hat mein süchtiges Ich sich ein System gebaut. Also ich hatte dann diese Regel, ich konsumiere nicht 7 Tage vorm Dreh.
Hast du es auch geschafft?
Selten. Okay, ja, also das war dann, ne, klar, also man hat dann so, wenn man Werbung macht, dann dreht man so um die 2, 3, 4, 5 Commercials im Jahr. Und ich hatte ein, zwei Mal beim Dreh was genommen, so wie du vorhin erzählt hast, du hattest mal gekifft auf der Bühne. Und bei mir ist es so, Schneiden und Schreiben hat am Anfang funktioniert, beziehungsweise hat das irgendwas addiert. Später wusste man nicht mehr, ob das eine Addition war oder eine Subtraktion. Aber am Anfang hatte man das Gefühl, irgendwas ist jetzt dazugekommen, was mir hilft, das zu machen. Natürlich auch völliger Wahnsinnsgedanke, ja. Aber bei den Dreharbeiten habe ich auch mal konsumiert, halt weil ich es nicht ausgehalten habe bis zur Rap-Party, habe ich dann schon mal 2 Stunden vorher. Und dann habe ich gemerkt, dass bei mir nichts mehr kam. Also ich bin so ein ich inszeniere viel aus dem Bauch heraus. Das heißt, ich schaffe mir einen Rahmen, ein Environment, also die Kameras da, der Schauspieler, das Licht und das ganze Setting ist klar und auch, was da passieren soll, aber in dem Moment beginnt ja dann erst die eigentliche Arbeit. Mhm. Ja? Und da bin ich, das ist auch das, was mir an dem Beruf am meisten Spaß macht. Also das ist der Punkt, wo ich zum Leben erwecke. Wenn ich dann jetzt in diesem System was inszenieren kann und dann weiß ich halt, dass mein Bauch und mein kreatives Gehirn und meine Persönlichkeit da was noch reinbringen kann, was vorher nicht da war. Was oft auch gut war, so objektiv betrachtet. Für mich subjektiv war das natürlich schon immer Weltklasse. Aber, und das kam aber nicht dann. Da kam gar nichts mehr. Und das war der einzige Punkt, wo ich mich dann vor mich selbst beschützt habe. Also ich habe dann versucht, eben diese 7 Tage, daraus wurden dann 6, 5 und 4. Am Ende waren es 2 und 1. Und ganz am Ende war es halt nur noch Hauptsache, ich habe die Nacht davor normal geschlafen. Das hat dann aber auch 6 Jahre gebraucht, bis dieses System irgendwann zusammenbricht. Ich hatte nie dazwischen irgendeine Ruhe. Das heißt, ich war auch, wenn ich dann mal wirklich wieder gearbeitet habe, das gemacht habe, was ich liebe, war ich völlig unausgeglichen. Also ich erinnere mich dann an irgendwann später von Feedback von Leuten so, hey, was ist mit dir los? Hast du gestern? Weil wir drehen doch heute. Wieso? Und ich so, nee, es war vor 3 Tagen und ich hatte eine schlechte Nacht und so. Also meine Arbeit wurde im Laufe der Jahre natürlich wesentlich schlechter, bis ich am Ende auch keine Jobs mehr hatte. Ja, nicht, weil ich mich da voll komplett daneben genommen habe und drauf war, sondern weil ich einfach nur noch Mist geschrieben habe, Mist geschnitten habe und man ist ja auch überhaupt nicht mehr Teil des Lebens. Wie kann ich denn dann einen Teil des Lebens abbilden auf Film, wenn ich selber überhaupt nicht gelevelt bin in meinem kompletten Leben? Also ne, du hast dann Schulden irgendwann, dann rufen beim Dreh die Dealer an, wollten Geld. Ich hatte ab und zu dann auch Schulden bei so Leuten. Hab angefangen, Dinge zu verkaufen, haben wir auch schon öfter besprochen. Und am Ende ist dann die Arbeitswelt auch für mich komplett zusammengebrochen. Ja, ich weiß noch, 2, 3 Jahre bevor der Zusammenbruch kam, was bei der Musikvideoszene die Echo Awards waren, war dann in der Werbebranche die Cannes Lions. Das sind diese Löwen, die da verliehen werden. Da wird natürlich auch jedes Jahr hingefahren. Und das war dann wieder so ein Punkt, da war ich schon komplett süchtig. Richtig schlimm. Aber dann fährst du da hin Und da sind dann die ganzen Werbeagenturen und Produktionen und die machen da alle so ihr Lost Weekend. Ja. Und knallen sich komplett weg und da ist überall meine Droge war natürlich komplett da auch vorhanden und da habe ich mir auch wieder eingeredet, naja, also wenn die das alle können, also all die Leute, mit denen ich das Jahr über, nicht alle natürlich, aber viele, die ich das Jahr über businessmäßig Kontakt hatte, sehe ich da völlig drauf im Zustand und dachte ich, na gut, vielleicht geht's denn ja auch wie mir. Hm. Also nicht nur jetzt hier in Cannes, sondern die ganze Zeit. Das ist natürlich auch Quatsch. Das war auch wieder nur ein erlaubnisgebender Gedanke für mich, dann nochmal 3 Jahre ranzuhängen. Hm. Was ich sagen wollte mit durch diese ganze Nummer, für mich war das auch ist keine Entschuldigung, auf gar keinen Fall, nur eine Erklärung. Es war immer um mich rum. Mhm. So, und dadurch habe ich mir lange Jahre die Erlaubnis gegeben, dass das nicht so schlimm sein kann. Mhm. Also dieser Punkt, ich brauche Hilfe, ich muss mir Hilfe suchen, ich bin krank, war einfach nicht da. Und das ist eine Frage, die ich mal an dich habe. Mhm. Hast du das auch irgendwie so wahrgenommen? Also war das, du hast vorhin gesagt, dir wurde es immer wieder angeboten, aber war das mit eurem Dunstkreis auch immer um euch rum?
Ja, ich finde das total spannend, weil bei mir war das gar nicht so. Krass, und ich war ja also ich mit 18, das ist jetzt, Gott, also es ist schon 22 Jahre her, ne, seit ich da unterwegs bin und auch überall, die ganzen Veranstaltungen und so weiter. Aber wie gesagt, ich war auch, ich hatte halt auch prinzipiell am Anfang, natürlich gibt es überall Alkohol, ne? Also Kiffen war schon Katastrophe, da warst du unten durch, deswegen habe ich das auch dann gelassen.
Ja, wie meinst du das? Also,
ja, also ich weiß nicht, ich hatte nie dieses Gefühl wie du das beschreibst, dass ich irgendwo da auf einer Party bin und ich habe mich nie so zugehörig gefühlt, also so mein ganzes Leben lang nicht, egal wo ich bin, so es war immer so eine Mauer zwischen mir und allen anderen Menschen und ich glaube auch vielleicht, weil wir so extrem erfolgreich waren, hatten wir auch so eine kleine Sonderposition, dass viele Menschen gar nicht so an uns rangekommen sind. Mhm. Ich glaube, wir hatten die ersten Jahre auch immer Security dabei, selbst auf Partys. Ja, ja. Also. Und also wir waren eher so für uns. Und ich muss sagen, Gott sei Dank bei uns in der Band, also eine, die hat noch nie getrunken, noch nie Drogen genommen. Die ist auch voll Anti-Alkohol, Anti-Drogen. Ich weiß noch, das war so lustig, die Sandy, kann ich ja sagen. Die trinkt nicht, raucht nicht, gar nichts. Und dann waren wir irgendwie in den Tanzproben in den ersten Jahren mit den Tänzern irgendwo auf dem Hotelzimmer und hat einer von denen auf dem Zimmer einen Joint gedreht und gebaut. Und ich so, yeah, juhu. Und dann rauchen wir diesen Joint und dann klopft's an und ich war schon voll paranoid nach so 3 Zügen Joint rauchen. Das war noch die harmlose Zeit. Ja. Da war ja richtig breit. Und dann klopft's an der Tür und dann war das Sandy. Und ich so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Und dann habe ich mich in den Kleiderschrank versteckt, weil die Sandy ausgerastet wäre, wenn die mich gesehen hätte mit dem Joint. Also so war das, ja.
Aber das ist
ja
okay. Das ist eine Geschichte.
Das ist cool. Also ich hab das nicht so erlebt.
Policy in der Gruppe hattet.
Nee, also wir auf jeden Fall. Also ich hab das nicht so erlebt und wir haben alle, also ja, ein paar haben ein bisschen mehr getrunken, ein paar ein bisschen weniger, aber es war halt klar, so auf Arbeit geht das nicht. Und so bei den ganzen Partys und so auch nicht. Das war alles im Rahmen, würde ich sagen. Es war alles im Rahmen. Also es war dann eher dieses alleine trinken, so die Minibar leer machen oder mit einer Kollegin irgendwie an der Bar sitzen und einen nach dem anderen bestellen, sowas. Aber nach außen und auf den Events und bei den Konzerten und bei den Veranstaltungen hätte ich mir diese Blöße nicht gegeben, weil vielleicht ist es auch, habe ich jetzt auch wieder eine gestörte Wahrnehmung und vielleicht ist jetzt irgendjemand da, der mich gesehen hat und was ganz anderes erzählt und denkt, was, die Nadja war voll besoffen, kann ja sein. Aber so war das bei uns jetzt nicht, also Gott sei Dank. Also bei uns ging es ja auch viel um Tanzen und Performen und Sport und wir sollten immer dünn sein und diese ganzen Sachen, also so. Irgendwie war das nicht so der Lifestyle von uns. Es war dann eher dieses alleine versteckt.
Ja, ist ja interessant, gut, das so zu hören, diese beiden Unterschiede. Was wolltest
du? Ja, gut, dass du nochmal sagst mit der Wahrnehmung, das muss vielleicht nochmal hinten ranhängen, da ich jetzt hier in die Öffentlichkeit spreche. Das war natürlich alles nur meine Wahrnehmung.
Ja.
So, also dass da jetzt alle am Start waren, das war ja vielleicht gar nicht so.
Ja.
Das muss man immer dazu sagen, steht hier nämlich hier auch, Realitätsverlust und Wahrnehmungsverlust und dass die Persönlichkeit sich ändert. Also das ist ja, ich erinnere mich noch, also klar, es gab Partys, wo das wirklich so war, aber wahrscheinlich habe ich mir das später auch habe ich mir das selber eingebildet, dass
jetzt
alle ballern. Weißt du, vielleicht war das gar nicht so.
Ja, ich habe auch am Ende gedacht, also ich habe da irgendwo mitten in Berlin gewohnt und ich habe mich nur irgendwie mit Menschen umgeben, die alle irgendwie kiffen und trinken und ist ja ganz normal, man hat ja noch mit Konsumenten zu tun.
Ja.
Und man redet sich das so ein, dass alle das machen. Das stimmt aber nicht. Es gibt einfach, also die meisten Menschen tun das nicht.
Ja.
Die meisten Menschen machen das nicht. Die trinken dann vielleicht mal einen Wein oder so und dann lassen die da stehen. Ich meine, hallo, warum trinkt man einen Wein? Habe ich nie verstanden. Ne? So, aber die machen das.
Habe ich auch nie verstanden.
Die machen das so. Ja. Und da sitzen die 2 Stunden dran, so gemütlich beim Essen. Ne? So.
Ja.
Und das ist halt, wir reden uns das so ein, aber es ist halt gar nicht die Realität. Und ich habe auch mittlerweile so, ich habe dann auch echt so, ich habe früher immer nur Männer gedatet, die auf jeden Fall mindestens trinken. Also, weil was soll ich mit einem Mann, der überhaupt nichts nimmt? So, die fand ich voll unsexy. Und jetzt hatte ich mal einen Mann kennengelernt, der wirklich nicht trinkt, keine Drogen nimmt, nicht raucht, Sport, vegan, hin und her. So, und ich dachte, ja, der hat bestimmt irgendwas Krasses erlebt. Nein, der macht das einfach nicht, weil der das doof findet.
Ja.
So, und ich dachte, das ist voll die Ausnahme. Nee, es gibt voll viele Menschen, die so sind. Die einfach nicht trinken, keine Drogen nehmen, nicht rauchen und nicht, weil sie irgendein Herzversagen haben und sonst sterben. Nein, weil sie es einfach blöd finden.
Ja, und wie cool ist das eigentlich?
Ja.
Und jetzt lerne ich solche Menschen kennen und das ist voll schön. Und früher hätte ich gedacht, oh nee, was will ich denn von dem?
Ja, voll langweilig.
Und heute ist genau voll langweilig.
Ja, genau, ja.
Aber heute ist genau andersrum.
Ja.
Heute ist wirklich genau andersrum und also das merkt man dann auch mit der Zeit.
Das ist eine wichtige Erkenntnis auch, finde ich. Weil erst hat man ja erstmal genau diese Erkenntnis, die du da hattest, so die Wahrnehmung, dass man denkt, hey, das machen ja alle. Also ich kann mich auch noch gut erinnern, als ich angefangen habe, Kokain zu konsumieren und dachte, was, jeder kokst in meinem Umfeld. Das wusste ich davor gar nicht. Und jetzt auch in der Therapie hatten wir auch mit anderen Leuten häufiger das Thema, es sind eigentlich nicht so viele. So, man umgibt sich ganz bewusst mit dieser Bubble.
Genau, man umgibt sich dann mit denen. Ich weiß auch noch, dass dann später, bevor ich alleine konsumiert habe, ganz alleine konsumiert, also am Ende habe ich ganz alleine konsumiert nur noch. Ich war auch nicht mehr draußen, ich war die letzten Jahre, ich hatte noch ein Doppelleben, wo ich noch Mitbewohner hatte zu Hause, habe größtenteils nachts konsumiert, das waren bestimmt 3-4 Jahre mit dem Lifestyle und aber auch dann die 3 Jahre davor hat man dann seine 2-3 Koks-Buddies, wo es dann nur darum geht auch.
Ist so traurig.
Ach, ist so unfassbar traurig.
So ein trauriges Leben, so dieses Alleine und die Welt ist so klein, ne? Also die ist so winzig, irgendwie nur noch so diese Wohnung und
der beste Freund, die
Drogen. Ja, und dann deine Drogen und alle Menschen sind irgendwie so, man hat auch gar kein Interesse mehr an Menschen.
Nee, du hast kein Interesse mehr an anderen Menschen und was wir auch schon besprochen haben, oft die Emotionen sind komplett weg. Also ich sag immer, ich war nicht im Moment. Also jetzt hier mit euch zu sitzen und entspannt zu reden, war für mich unmöglich. Weil selbst wenn ich im Moment vielleicht jetzt nüchtern war und erst gestern Abend noch konsumiert hätte, ist jetzt 24 Stunden her, dann würde sich jetzt in meinem Kopf nur Gedanke darum drehen, wie kann ich gleich was besorgen, wann ist dieses verdammte Gespräch vorbei? Und wie fucking ungemütlich ist dieser Stuhl, auf dem ich gerade sitze? Weil ist ja dann auch so, das druffe Verhalten oder das intoxikierte Verhalten?
Oder?
Naja.
Toxiniert, keine Ahnung.
Dieses Verhalten wird dann irgendwann auch zum normalen Verhalten bei mir. Dass man diese ganzen Verhaltensweisen, das habe ich dann auch normal so. Ja?
Mhm.
Ich habe letztens ein Video von mir gesehen, wie ich Gitarre spiele. Und da denke ich so, was macht denn meine Kinder? Das heißt, Teile davon sind immer noch da. Also diese Nummer. Das war vorher nicht da, dass ich da Gesichtszirkus hatte. Das ist ja nur ein äußerliches Ding. Ja, es gibt ja sicherlich bestimmt auch andere Verhaltensweisen, die eine Weile brauchen, bis man die wieder abgelegt hat, weil der nicht nüchterne Hagen war ja der normale Hagen. Und jetzt spüre ich seit ein paar Tagen, also seit ein paar hundert Tagen wieder den eigentlichen Menschen und das ist so ein schönes Gefühl.
Und gerade in diesem Zwischenmenschlichen würde man ja dann so imitieren, was man eigentlich fühlen würde. So hatte ich es immer, ne? Dass man halt sozusagen, ich denke, okay, das ist jetzt ein trauriger Moment, da muss ich jetzt traurig sein, aber halt voll auf Kokain war das dann so, dass die Emotion ja nicht wirklich da war, sondern das halt mehr so gespielt war. Und ich wollte nochmal auf Gefühle kurz eingehen, weil ihr beide habt ja mit Gefühlen gearbeitet. Du hast Werbung gemacht, ne, wo du quasi Gefühle verkaufst, ne, die Leute sollen da was fühlen.
Das war mein Job, ja.
Musik gemacht, genau. Aber würdet ihr sagen, dass man in einer Abhängigkeit überhaupt noch wirklich Zugang zu den Gefühlen haben kann?
Oh Gott, ich war ein Bündel voller Gefühle. Also es war eine Katastrophe, aber halt nur die schlimmen Gefühle. Also ich war so verzweifelt. Ich hatte das Gefühl, ich würde Verbrennen am lebendigen Leib. Also ich war ein absolutes, ich geh mal wieder näher ran ans Mikro. Also bei mir waren sehr, sehr viele Gefühle, aber wie gesagt, Verzweiflung, Wut, Trauer, Enttäuschung. Ich hatte auch schon so dieses Gefühl, es gibt einfach gar keine Hoffnungslosigkeit, es gibt keine Lösung für mich. Und also ich hätte mir am liebsten, keine Ahnung, meinen ganzen Körper aufgekratzt oder so, weil ich habe auch manchmal einfach nur geschrien, so, und dann muss mir jemand eine Ohrfeige geben, dass ich wieder ruhig bin, so, weil ich so, also es waren viel zu viele Gefühle bei mir. Okay. Ja, viel zu viele und einfach unerträglich, also am Ende wirklich unerträglich, ja.
Hast du dich verletzt?
Ich meine, man verletzt sich ja die ganze Zeit. Ich habe mich als Teenager mal verletzt, so, aber seitdem nicht mehr, nein.
Du warst, ich frage so blöd nach, weil ich da war an dem Punkt nicht. Also aber ich weiß, dass du auch ein Thema hattest mit,
genau,
das war ja auch in der Sucht, oder?
Auch in der Sucht, also einerseits ein Suizidversuch, richtig, einen aktiven, und dann auch ein paar Situationen, wo ich komplett hilflos war, wo ich auch meinen Körper zerschnitten habe. Ja. Aber dreimal, glaube ich, in meinem Leben, aber dann immer sehr extrem.
Wie hast du es geschafft, dass das... dass du das nicht mehr machst?
Naja, das waren wirklich so Ausnahmesituationen. Also es gab so ein paar ganz krasse Situationen einfach in meinem Leben, also einfach Erlebnisse, in denen ich dann mich selber einfach nicht mehr ertragen konnte. Also es war auch nicht, glaube ich, dieses, was man ja auch kennt, dieses reine Druck ablassen, was ja bei Leuten manchmal bei selbstverletztem Verhalten so der Fall ist, sondern das war wirklich einfach eine Strafe an mich selbst. So Scham und Schande, die ich gefühlt auf mich geladen habe, und einfach damit nicht umgehen konnte. So, und auch aber total unter Einfluss von Drogen. Ja.
Also du hast es quasi auch nicht nüchtern gemacht?
Nee, einmal war es auch nüchtern, wo ich auch auf so einer Therapie war, die ein bisschen mehr wie so ein Arbeitslager war. Das war ziemlich krass. Okay. So, wo auch wirklich da 8 Stunden am Tag einfach nur harte Arbeit und
John
nur
ist hier der große Therapieerfahrene bei
uns. So nur abgelaufenes Essen von der Tafel und alles war so ganz frustrierend und krass. Aber da war das nicht ganz so stark. Also so wirklich also wo ich mich wirklich verletzt habe, das war total drauf und in ganz schwierigen Lebenssituationen. Also so wirklich, wo der absolute Peak an Trauer und Hoffnungslosigkeit war.
Wie hat sich das dann danach denn angefühlt? War denn das, was der Süchtige oder der nicht nüchterne John dann in dem Moment gefühlt hat und wollte, warum er das gemacht hat, ist das dann danach eingetreten in irgendeinem Grad? Oder gab es irgendein Ergebnis von dieser Tat?
Nee, ich glaube, es war auch so ein bisschen wie so ein Hilferuf nach außen, so, weil das ja doch was ist, was auch gesehen wird. Stimmt. Also ich musste dann auch, eine Freundin von mir musste meinen Oberkörper dann verbinden auf Arbeit, damit ich überhaupt mein Hemd tragen kann, ohne die ganze Zeit so starke Schmerzen zu haben wegen der Reibung und so. Ich glaube, es war schon auch nach außen was. Mhm. So, und das hat's natürlich auch, hatte natürlich einen Effekt und eine Wirkung, so klar. Aber ich habe mich selbst darüber total gewundert. Also das, vor allem, weil es was ist, was ich eigentlich eben nicht von mir kannte. Und dann ist es natürlich auch schockierend. So, weil ich eigentlich, also ich neige nicht dazu, oder ich bin jetzt auch nicht so, dass ich einfach, dass mir völlig egal ist, wenn ich stärkere Schmerzen habe. Und ich bin da vielleicht eher ein bisschen weich. So, keine Ahnung, aber ich habe keinen Bock auf Schmerzen an sich. Aber das war schon komisch im Nachhinein zu wissen, dass das passiert ist. So. Ja. Aber ich denke, ein Hilfeschrei einfach.
Lass uns noch mal ganz kurz hier zu dritt über die Hölle sprechen. Du hast vorhin das Wort benutzt. Also das finde ich ein tolles Wort, ehrlich gesagt. Mhm. Das haben wir in den letzten Wochen noch gar nicht benutzt. Wir haben immer Rock Bottom oder der Tiefpunkt. Aber ey, das ist die Hölle. Mhm. Eigentlich ist es die Hölle. Und bei mir war die Hölle, ich habe dann also eine Suchtdepression am Ende auch entwickelt. Ich habe tagelang nur noch geweint. Wenn ich hier den Stift hier, wenn der hier runtergefallen ist, habe ich deswegen geweint. Aber wohl wissend, dass die... Naja, weil die ganze Welt zusammengebrochen war. Ja, ne? Aber das war für mich aber der Inbegriff, das war kurz bevor ich in die Therapie bin, wo mein Umfeld auch gesagt hat, also die Leute, die noch da waren, ey, entweder machst du das oder du kannst hier morgen ausziehen und dann bist du auf der Straße. Da war kein Geld mehr da, da hatte ich schon jahrelang Leute dann, also ne, um mal den Bogen zu spannen. Irgendwann ist ja das erfolgreiche Leben bei mir weg gewesen, dann kam nämlich auch noch Corona und dann ist dieses Dreharbeitensystem auch komplett zusammengefallen. Mhm. Dann hatte ich nicht mehr dieses Konstrukt, was mich noch halbwegs am Überleben gehalten hat. Ich hatte zwar dann nicht mehr 4 Jobs im Jahr, vielleicht nur noch 2, aber da hat man ja noch halbwegs gut verdient, konnte das so ein bisschen strecken und dann hatte noch dieses Gefühl von, ja, irgendwann werde ich vielleicht nochmal wieder gebraucht und dann bricht man nicht so völlig zusammen. So, das hat mich irgendwie noch so ein bisschen gehalten, aber da war ich schon völlig, da war ich quasi an der Tür zur Hölle.
Ja, so. Das ist doch gut, dass Corona gekommen ist dann in dem Fall.
Das habe ich schon ein paar Mal gesagt.
Ja.
Ich habe das schon in ein paar Gruppen gesagt, ich bin eigentlich froh, dass das so krass kam, weil danach ist bei mir alle Dämme gebrochen. Dann ging es los mit täglich. Und ich bin so wie du, ich mach dich jetzt mal nach, aber das ist ganz gut, weil so keiner ruft mehr an und das ist eh alles vorbei und vielleicht bin ich gar kein guter Regisseur und ja, und die Leute, die man betrogen, belogen, ich habe auch Leute beklaut um mich rum, wegen einem Fuffi. Ich war am Ende, habe ich in der Woche 2-mal was gegessen, Stimmen gehört, also an 2 Nächten zum Glück kam das nie wieder. Ich mit Leuten geredet, die nicht da waren. Diese Erklärungen sind so ein bisschen meine Hölle. Diese Momente.
Hölle passt nämlich gut, finde ich auch. Also einfach das Wort Hölle war. Hölle ist in der Bibel, also das biblische Wort Hölle bedeutet einfach nur ohne Gott. Das finde ich ganz interessant. Das
kannst du jetzt einfach so abrufen?
Das weiß ich zufällig, ja.
Das schön.
Ja, und das finde ich passt insofern.
Das steht hier irgendwo in deinen Notizen drin. Wo hast du das vorbereitet?
Nee, habe ich nicht vorbereitet. Aber das ist ja insofern schön, dass es ja quasi ohne irgendwas Gutes, also die Hölle ist einfach, es gibt nichts Gutes mehr in diesem Moment. Mhm. Wenn man wirklich ganz unten ist, ist da nichts mehr, war nichts Positives mehr. Man sucht sich ja nur noch was über den nächsten Kick irgendwie, aber da haben wir auch schon drüber gesprochen, das sind ja dann irgendwie 10 Sekunden,
ja.
Die sind geil, aber auch nur, weil es halt dann gerade so explodiert im Kopf und dann ist es ja auch schon wieder vorbei.
Ja.
Nichts Gutes mehr da. Passt gut, finde ich.
Oh ja, ohne Gott, das ist gerade der schönste Satz, den ich heute gehört habe. Also ganz ehrlich, ich hatte so krasse viele Tiefpunkte in meinem Leben. Ich meine, ich habe 24 Jahre konsumiert und es sind so schreckliche Sachen passiert. Und mein letzter Tiefpunkt war wirklich nicht der schlimmste. Aber es war so ein Punkt erreicht irgendwie. So, es war einfach, das Fass war voll. Und dann war ich bereit. Also ich hatte noch meine Struktur, meine Wohnung, meine Aufgaben. Also ich war noch so halbwegs funktionierend. Das denke ich immer. Aber natürlich ist es auch Bullshit irgendwo. Also ich konnte mein Leben auch nicht meistern. Vor allen Dingen nicht mein Denken und Fühlen und auch mein Handeln so. Hatte unglaublich oft diese Wutanfälle und Ausraster und ich hatte überhaupt keine Impulskontrolle.
Ja,
so,
kenn ich.
So gar nicht. Und also das war so meine Hölle. So irgendwie, es war keine Freude, nichts. Also schon so viele Jahre auch nicht. Würde jetzt auch nicht so gerne auf die Details eingehen, weil das schon sehr krass und sehr persönlich ist. Aber es war dann irgendwie so ein Moment und dann habe ich meine Tasche gepackt und bin in den Bus gestiegen und bin wieder in die Klinik gefahren. Das war dann mein zweites Mal und dann war ich auch bereit. Also beim ersten Mal war ich noch so, oh, ich gehe doch nicht in die Suchtgruppe, nur weil ich jetzt ein bisschen THC im Blut hatte. Ich bin doch kein Junkie und so. Also so richtig krank, richtig absurd. Ich meine, seit 24 Jahren konsumiere ich und ich war ja schon mal auch ein richtig krasser Junkie gewesen, so ganz schnell, sofort. So. Und mein Kopf macht doch, ja, das machen doch alle und jeder in Berlin, jeder trinkt mal was und kifft mal einen Joint. Und also es ist so crazy einfach, wie krass. Also es ist einfach richtig verrückt. Nein, beim zweiten Mal war ich aber so weit, dass ich wirklich gesagt habe, okay, ich mache einfach alles, was ihr sagt und fertig. Und ja. Und das war dann auch immer noch die Hölle. Also auch die ersten Monate waren die Hölle.
Wie lange ging die Therapie?
Also ich war erstmal in der Psychiatrie, oder war ich, also bis ich habe halt auf meinen Therapieplatz gewartet.
Das kennen wir alle.
So, ich weiß nicht, war so 2-3 Monate in der Psychiatrie und dann hatte ich meinen Therapieplatz. Der war 3 Monate stationär, 3 Monate teilstationär. Deshalb bin ich dann immer nach Hause gefahren, was sehr gut war. Und also es war insgesamt, ja, war das schon so ein Dreivierteljahr, so nur irgendwo in diesen therapeutischen Kreisen. Es war aber auch gut, weil ich konnte irgendwie auch zu dem Zeitpunkt am Anfang nicht nach Hause. Es war einfach alles schrecklich und furchtbar und für mich war das ein Safe Space, also auch in der Psychiatrie. Für viele Leute ist das ja so, oh mein Gott, für mich war das total toll. So, also auch das erste Mal schon. Und ich mochte auch die Leute alle voll gerne in der Psychiatrie. Ich konnte dann so langsam lernen, also ich bin dann auch von der Psychiatrie, es ist ja alles hier bei mir in Berlin, ich weiß nicht, in einer anderen Stadt oder so. Und dann bin ich dann halt mal am Wochenende nach Hause gefahren, habe da mal meine Wäsche gewaschen, dann wieder zurück. Und auch mit der Therapie, der Entwöhnungstherapie, die letzten 3 Monate bin ich dann immer abends nach Hause, dann wieder dorthin gefahren. Also es war auch gut. Ich konnte mich dann so wieder dran gewöhnen an mein Umfeld und so und bin dann nicht in so einer Blase, komme raus und stehe dann irgendwie so da und bin voll überfordert. Das war gut, aber ich muss sagen, ich habe dann auch Gott sei Dank dort die Gruppen kennengelernt, weil ich brauche das halt. Also ich muss halt, ich war monatelang noch gefühlsmäßig sehr, sehr in der Hölle. Und im Programm habe ich dann so langsam gelernt. Also ich fand das gerade so schön, dass du das gesagt hast, ohne Gott. Weil das 12-Schritte-Programm ist ein spirituelles Programm. Mhm. Es geht nicht um Religion oder um diesen christlichen oder muslimischen Gott oder aber wir glauben an eine höhere Macht, so, die uns unsere geistige Gesundheit wiedergeben kann. Hm. Und es hat auch sehr viel mit diesen spirituellen Prinzipien und Werten zu tun. Also mit Vergebung, mit Liebe, mit Toleranz und diese ganzen Sachen. Und durch dieses Programm und durch diese Spiritualität, die ich jetzt in meinem Leben habe, bin ich wieder bei Gott, so. Und seitdem ist mein Leben einfach, also es ist wirklich, ich brauchte, weil keine menschliche Kraft bringt mich dazu, aufzuhören, so. Und ich kann es auch nicht. Es kann nur eine Kraft machen, die größer ist als ich. Und ich muss eigentlich nur wissen, dass ich nicht Gott bin. Hm. So, das ist alles, so. Und das ist so dieser, das ist der erste Anfang. Und seitdem ich halt wieder Gott in meinem Leben habe und auch so diese Akzeptanz, diese Dinge, das Leben zu seinen Bedingungen zu akzeptieren und nicht immer irgendwie was meckern will oder ändern will oder manipulieren will, sondern so wie es ist, soll es sein und es ist alles gut und meine höhere Macht, die hat einen Plan für mich. So, ich mache keine Pläne mehr, weil das ist alles Schwachsinn. So, es kommt, wie es kommt und ich sage ja zum Leben und mache das, was heute ansteht und was morgen ist, das schaue ich mir morgen an. So, und das ist natürlich jetzt auch, klappt nicht immer alles so 1000-prozentig, ist ja klar. Ich bin ja auch keine Heilige, aber so nee. Aber dieser Fortschritt, der ist halt wichtig, ja. Ne? Und das ist halt, mein Leben ist wie, ja, als wäre ich so von der Hölle so in den Himmel wieder katapultiert worden. So, und es ist jeden Tag wieder immer mehr Vertrauen, 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 Vertrauen in das Leben.
Hm. Was war dein Weg? Bist du zu einer Suchtberatungsstelle gegangen?
Nee. Hm? Ich bin gleich ins Krankenhaus, also gleich in die Psychiatrie. Mhm. Mir wurde da gut geholfen. Dann habe ich eine Entwöhnungstherapie gemacht und in der Entwöhnungstherapie habe ich die Gruppen kennengelernt. Für die Zeit nach der Therapie ist es einfach wichtig, dass man auch eine Anlaufstelle hat. Mhm. Und ich kann jedem nur sagen, wenn du an diesem Punkt bist, dass du einfach total verzweifelt bist und nicht mehr kannst und sterben willst, bitte bring dich nicht um. Es gibt Hilfe, es gibt einen Weg raus. Ich habe heute so ein schönes, gutes Leben und du bist nicht alleine. Es geht vielen Menschen so. Geh ins Krankenhaus, hol dir Hilfe oder komm zu einer Gruppe. Auch wenn du noch besoffen bist oder auf Drogen bist, das ist egal. Du kannst trotzdem zu uns in die Gruppen kommen. Genau, also gib nicht auf, bevor die Wunder passieren.
Das ist ein schönes Schlusswort. Googelt Selbsthilfegruppen, egal in welcher Stadt ihr seid.
Genau.
Und es werden euch für alle Sachen eigentlich an jedem Wochentag zu unterschiedlichen Uhrzeiten Gruppen angezeigt. Geht dorthin.
Genau, und im Notfall auch ins Krankenhaus, auch das geht. Vielen Dank, Nadja.
Ich danke euch. Dankeschön.
Und wir haben so eine Tradition. Mhm. Wir sagen am Ende, bleibt sauber.
Bleibt sauber.
Bleibt sauber.
Sucht und süchtig. 2 Leben im Rausch. Abonniere Sucht und süchtig und bewerte uns in deiner Podcast-App. Sucht und Süchtig ist eine Produktion von Schönlein Media. Redaktion John Cook, Hagen Decker. Executive Producer Florian Kasten, Josephine Wozniak. Musik Robert Oeser. Ton und Schnitt Joao Carlos da Cruz, Florian Kasten. Cover Concept und Artwork Amadeus Ewald Fronk. Cover Photography Cedric Soltani.